Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Wiebke Poromka herzlich willkommen zu 1000 Seiten und 20 Minuten hoffentlich lustvoller Überforderung. Vor 3 Jahrzehnten hat Dietmar Dath seinen ersten Roman veröffentlicht. Seither ist er zum wohl bedeutendsten Science-Fiction-Autor deutscher Sprache geworden. Daths Produktivität ist beeindruckend und sie beschränkt sich nicht auf Genre-Literatur. Als politisch-philosophischer Kopf hat Dietmar Dath Bücher über Karl Marx, Hegel und Rosa Luxemburg geschrieben und seine Science-Fiction-Romane wie Die Abschaffung der Arten, Pulsarnacht oder Venus siegt sind daran angelehnt, weniger Zukunftsfantasien als vielmehr Auseinandersetzungen mit unserer politisch-gesellschaftlichen Wirklichkeit, mit Faschismus, Totalitarismus, Kapitalismus und nicht zuletzt mit Popkultur. Im Jahr 2024 veröffentlichte Dath ein Band über die Sängerin Miley Cyrus. Nun gibt es ein neues Buch von ihm, vielleicht sein Opus Magnum, auf jeden Fall eines seiner umfangreichsten Werke, Skyrmionen oder A Fucking Army. Tobias Lehmkohl hat es gelesen.
Der Autor dieser Rezension, den wir, da er in der Anmoderation schon Tobias Lehmkohl genannt wurde, für den Moment ebenfalls so nennen wollen, Tobias Lehmkohl, der Autor dieser Rezension des Buches Skyrmionen oder A Fucking Army also, ist dem Autor des Buches Dietmar Dath niemals begegnet. Auch dem Journalisten gleichen Namens nicht und schon gar nicht ist er jenem Dietmar Dath über den Weg gelaufen, der in dem Roman Skyrmionen oder A Fucking Army eine bedeutsame Rolle spielt. Tobias Lehmkohl kennt auch keins der Werke, die sich die Figur Dietmar Dath in Skyrmionen zuschreibt und die zweifellos der FAZ-Redakteur Dath geschrieben hat. Weder hat er Der Schnitt durch die Sonne gelesen, noch Neptunation, nicht einmal den sogenannten Kalkülroman Gänzen oder Betrunken aufräumen. Ebenso wenig hat er auch nur eins der vielen Werke gelesen, die die verschiedenen Darts in ihren Dart-Universen gelesen haben, sei es Models and Cooperative Game Theory von Brandsay, Dimitrov und Thies, sei es Barbara Partys Mathematical Methods in Linguistics, sei es Wavelets mit Anwendungen in Signal- und Bildverarbeitung von Berg, Eckstedt und Lindberg. Und selbst wenn er diese Werke zur Kenntnis genommen hätte, seien wir ehrlich, hätte Lehmkohl nichts davon verstanden. Auch war ihm nicht klar, wer Zhu Enlai gewesen ist, dem Dath seinen aktuellen Roman Skyrmionen oder A Fucking Army gewidmet hat. Noch ist ihm Lehmkohl, nachdem er in Erfahrung gebracht hat, dass es sich bei Zhu Enlai um einen langjährigen chinesischen Premierminister und Wegbegleiter Mao Zedongs handelt, klar geworden, warum gerade ihm dieser Roman gewidmet wurde. Nicht zuletzt ist Lehmkohl schleierhaft, wie er innerhalb von 18 Minuten ein Buch zusammenfassen und bewerten soll, das 1000 Seiten umfasst, eng gesetzt und in kleiner Schrifttype. Einen Roman, den vorzulesen mindestens 35 Stunden dauern würde. Einen Roman mit Dutzenden, wenn nicht Hunderten Figuren, von denen manche mehrere Namen, Identitäten, ja Dimensionen haben. Ein Roman, der voller literarischer und außerliterarischer Bezüge steckt, die Lehmkohl auch bei mehrmaliger Lektüre, eine Aufgabe, die Monate, wenn nicht Jahre in Anspruch nähme, niemals alle entschlüsseln könnte. Lehmkohl ist also komplett überfordert von diesem Buch und deswegen, könnte man meinen, völlig inkompetent und gar nicht in der Lage, irgendetwas Sinnvolles darüber zu sagen, geschweige denn daran zu kritisieren. Dazu müsste er ja irgendetwas besser wissen als Dart 1, Dart 2 oder Dart 3. Aber das tut er ganz offensichtlich nicht. Allerdings wäre wohl nur in einem Dart-Roman eine Person denkbar, die, auf vielen, vielen Seiten versteht sich, etwas Substanzielles über Skyrmionen oder A Fucking Army mitteilen könnte. Etwas, was im besten Fall über den Roman hinauswiese. So hat Lehmkohl, das muss er sich irgendwann eingestehen, keine andere Wahl, als von seiner Überforderung Zeugnis abzulegen. Einer, immerhin, durchaus lustvollen Überforderung.
Melissas rechte Hand kann luftig flattern. Das sind lauter Überraschungen in Renatos Schoß, während die linke um den Hals der neuen Freundin gelegt ist. Kein Zudrücken, keine Gewalt oder Drohung, nur ein Dranlegen, wie ein Schal, ein Tuch, ein Versprechen, Samt und Seide, Samt und Sonders.
Sondern um Sachen wie bei der Röntgendiffraktometrie von Quarzglas, die man treibt, um die Eigenschaften des Glases anhand der Diffraktionslinien zu bestimmen. Wobei aber das Glas in diesem Vergleich das Substrat der Maschine ist,
die im Wirtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen. Zweitens Verschmelzung des Bankkapitals mit dem Industriekapital und Entstehung einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses Finanzkapitals.
Aber bevor man, sagt sich Lehmkuhl, gleich die Flinte ins Korn wirft, könnte man sich ein Beispiel nehmen an Renate Hofer, der Hauptfigur von Skyrmionen. Renate Hofer arbeitet jahrzehntelang daran, ihre Idee einer nie dagewesenen, jeden Computer und jede KI in den Schatten stellenden Maschine umzusetzen. Und so kann man auch, sollte man vielleicht sogar, sagt sich Lehmkuhl, versuchen, selbst als kleiner Literaturkritiker, die Dinge zu ordnen, dem Hörer der Rezension, Ihnen also, zumindest einen ersten Überblick zu verschaffen, ein paar kleine Beobachtungen mit ihm zu teilen und die Grundzüge der Geschichte darzulegen. Renates Liebe zum Physiker Patrick, ihre noch größere Liebe zur Psychologin Melissa, der Sex mit Melissa, ihr Versuch, Patrick mit dem Motorrad zu überfahren, ihre Arbeit am Bau der Maschine, das Leben in der Maschine. Um sich in Stimmung zu bringen, legt man am besten etwas Musik auf, vielleicht gleich den ersten von sehr vielen Songs, die in Skyrmionen, wenn auch nicht erklingen, so doch durch Verse, die den einzelnen Kapiteln vorangestellt sind, evoziert werden. In diesem Fall Missy Elliott's She's a Bitch. To the MI, brrr, cat like a semi. Niggas stole my car, won't you get mine? Give your ass a black eye. Oh, say bye bye. I'ma give your body to the sky. Run through your clit, nigga, you piss. She's a Bitch. Das ließe sich übersetzen mit: Sie hat's drauf. Sie lässt sich nicht unterkriegen. Sie zieht durch, was sie sich vorgenommen hat. Und genau so eine ist Renate Hofer. Sie ist noch ein Mädchen, als der Entschluss in ihr reift. Sie liegt unter einer Decke mit My Little Pony Aufdruck. So jung ist sie noch. Da weiß sie schon und mit einem Mal, was ihr Plan ist. Rache nehmen an ihrem Vater, der die Computer mehr liebt als seine Tochter. Rache nehmen mit Hilfe der Maschine, deren Bau sie vorantreiben wird, bis sie kein junges Mädchen und auch längst keine junge Frau mehr ist.
Diese Maschine wird den Vater, diesen Herrn Urli Hofer, Datenhüter, Datenwärter, unter sich begraben. Dazu all seine Werke, jeden Server, jeden Kasten, jeden Tunnel, jeden Bunker, jeden Schacht. Die Maschine wird alles, was er gewollt hat, so tief unter der Erde begraben, dass man sie als Grabmal darüber aus dem Weltraum sieht. Erkennen werden das, was da passiert ist, eines Tages selbst Wesen, die draußen in den Nebeln wohnen, in den Nebeln aus Rot und Grün, aus Wasserstoff und Sauerstoff. Die Maschine wird kein Computer sein, aber um sie zu planen und zu bauen, wird Renate sehr gute Computer brauchen. Und Wilderes.
Noch aber liegt Renate unter ihrer My Little Pony Decke, noch ist sie ein Mädchen, das von ihrem Vater wie eine Gefangene auf einer Insel von North Carolina gehalten wird, einer Insel, auf der er, unermesslich reich, im Verborgenen an seinen Computern arbeitet, gemeinsam mit einer Reihe treuer Diener, die später zu Renates Dienern werden, wie auch Uli Hofers Geld dann ihres sein wird und ihr die Möglichkeit gibt, die Maschine ins Werk zu setzen. Noch aber liegt Renate in ihrem Bett, tief unter der Erde, eine kleine Heldin, die wir bewundern, weil sie sich nicht dem Vater beugt, sondern die Decke beiseite schlägt und den Bunker, in dem sie lebt, verlässt. Ein Boot klaut und ans Festland fährt, wohlwissend, dass die Schergen ihres Vaters sie wieder einfangen werden. Aber sie will ein Zeichen setzen, und sie setzt es gerade dadurch, dass sie sich nicht einfangen lässt, sondern nach ein paar Stunden freiwillig zurückkehrt. She's a Bitch oder mit einem anderen Song einer anderen starken Frau: Ich kann mich selber besser lieben als du. Dietmar Dart hat, schaut man auf die Playlist von Skyrmionen, eine Vorliebe für starke Frauen wie Missy Elliott oder Miley Cyrus. Aber auch die starken Frauen seiner Romane, ob in Skyrmionen oder in Cordula Killed Dich, seinem Debüt von 1995, haben eine Vorliebe für Dietmar Dart. Mehr als das, sie lassen ihm gar keine andere Wahl, als in ihre Dienste zu treten. Er ist ihr Schreibsklave. Im Auftrag von Cordula Speth schmuggelt er geheime Botschaften in seine Zeitungstexte und auf Anweisung Renate Hofers bereitet er den Aufbau der Maschine, wenn man so will, publizistisch vor.
Wird ihr dieses dreiste Maschinentreiben der Blödesten noch Zeit lassen, ihre eigene Maschine zu bauen? Kann sie Schritt halten mit Machine Learning, Deep Learning, in Wahrheit mit der von alledem mitproduzierten Entropiezunahme? Sie denkt an andere, die Ähnliches versuchen, zum Beispiel an ihren neuen Leiharbeiter Dietmar Dart, der, wenn er nicht gerade für Kerven Tau, Cordula Speth, eine gewisse Renate Hofer oder die FAZ irgendetwas abarbeitet, was die ihm hinschmeißen, im Grunde versucht, das Lernen der imperialistischen Monopole, wie er sagen würde, durch handwerkelndes Manifold-Learning in Heimarbeit zu kompensieren. Er schreibt, was er mitkriegt, in Romane und Erzählungen, nicht in die Auftragsarbeiten, die jeweils nur Bestellungen ausführen.
Der Autor dieser Rezension, den wir der Einfachheit halber und aus Gewohnheit jetzt schon Tobias Lehmkuhl nennen, empfindet eine gewisse Sympathie für Dietmar Dart. Wobei er nicht ganz sicher ist, ob er damit den Autor des Buches Skirmionen meint oder jenen Auftragsschreiber im Dienst mächtiger Frauen. Beide, scheint ihm, haben ein Anliegen. Beide versuchen, mit der technischen Entwicklung Schritt zu halten und ihr nicht nur hinterher zu hecheln. Sie versuchen, alles im Blick zu behalten, die Frage, wie sich Arbeit, Denken und Handeln jetzt, heute, im Jahr 2025 verändern, wie Technik und Politik zusammenwirken und was das für das Jahr 2026 und für das Jahr 2062 bedeutet oder bedeuten kann. Darin liegt auch der Grund der Überforderung des Rezensenten. Dietmar Dart versucht, ein Universalgelehrter zu sein. Ein Universalgelehrter, wie das im 17. Jahrhundert vielleicht noch möglich war, als jemand wie Gottfried Wilhelm Leibniz munter zwischen Philosophie und Naturwissenschaft hin und her denken konnte. Als die Disziplinen noch nicht durch meterhohe Wände voneinander getrennt waren und sich ein einzelner Mensch, wenn auch nicht das ganze Wissen der Welt, so doch einen erheblichen Teil davon aneignen konnte, als Naturkunde und Philosophie noch keinen Gegensatz darstellten. Ein solcher Universalgelehrter will der fiktive wie der reale Autor Dietmar Dart sein, und das ist das Renate Hoferhafte an ihm. Er ist so tollkühn wie kaum ein Schriftsteller deutscher Zunge, so furchtlos der fürchterlichsten Wissenschaftsprosa gegenüber wie kein anderer Kollege. Wenn's sein muss, dichtet er sogar.
Ich steck nicht drin, bin nirgends, überall. Die kleine Flasche ist ein Sonderfall. Magnetisch, Feldspiel, enger hier am Rand, rinnt gleich als Zeit vorbei wie Sand. Spiralen aus Ionen laufen schnell, sie folgen einfach ihrem Naturell. Ein Spiegel bremst und wirft zurück. Hitziges Plasma lügt von Glück. Mensch kommt mit rein. Dort kann er anderes als Mensch sein.
Apropos fürchterliche Wissenschaftsprosa. Die kann Dart hervorragend imitieren, so hervorragend, dass man nicht weiß, ob er es ironisch meint oder ob es ihm ernst damit ist. Er kann aber auch anders, er kann überhaupt die unterschiedlichsten Tonlagen. Melissa, die spätere Geliebte Renate Hofers, spricht cool und knapp. Kerstin Waldmann, ihre zeitweilige Konkurrentin, in einem aufgedrehten, ja überdrehten intellektuellen Sprech. Renate selbst hat zuweilen etwas Fahriges an sich, etwas beängstigend Fahriges, denn gerade in den Lücken ihrer Sätze ahnt man ihre Abgründe, ahnt man die Fähigkeit, von der sie irgendwann Gebrauch machen wird, Menschen wie Kerstin Waldmann die Kehle durchzuschneiden und aufhört, die kleine bewunderungswürdige Tochter von Uli Hofer zu sein. Und dann gibt es, das ist vielleicht der eigentliche Witz an diesem Science-Fiction-Roman, den blankesten Realismus. Schon die Flucht der kleinen Renate ist ganz gerade auserzählt, linear, chronologisch, mit klarem Spannungsaufbau, lebendigen Dialogen, plastischen Beschreibungen des Wegs und der Umgebung. Alles im Bereich größter Wahrscheinlichkeit. Nur um ein Kapitel später ins Fantastische zu kippen. Dort ist Renate dann die Magnetin, eine Art Flaschengeist, die mit einem Mann namens Kobalt einen seltsamen, transzendentalen Sprachtanz aufführt.
Dein Diesseits, mein Jenseits und unsere Zeit.
Mein Diesseits, dein Jenseits zu zweit. Dein Jenseits, mein Diesseits und unsere Zeit.
Dein Jenseits, mein Diesseits zu zweit. Wir sind zum Frühstück in was Schmieriges mit Speck und Spiegelei.
Du hattest immer deine Kamera dabei. Wir waren unverschämt im Strafraum und im Polizeigebiet.
Ich habe dir ein Bild gemacht, du mir ein Lied. Es war gefährlich und geheim. Und Zutritt hatten nur wir zwei.
Physiker, so heißt es, die besonders tief in die Gesetze des Universums eingedrungen sind, seien in der Regel überzeugt davon, dass es angesichts der Komplexität und der Schönheit dieser Gesetze einen Gott geben muss. Dass es etwas geben muss, das sich nicht mit Formeln und Sätzen erklären lässt. Und genau hier, an dieser Stelle, setzt auch Dietmar Dart an. Alle Wissenschaft dient in Skirmionen dazu, Zugang zu einer anderen Welt, der sogenannten Städtwelt, zu erlangen. Einer Welt jenseits der unseren, die er ob ihrer Mangelhaftigkeit Bruchwelt nennt. Darin besteht, ganz, ganz kurz gesagt, das Wesen der Maschine, dass sie diese andere Welt in die unsere, die ja bekanntlich dabei ist, vor die Hunde zu gehen, hereinholt, als eine Art Zuflucht, eine Alternative, eine Utopie. Oder? Tobias Lehmkuhl ist sich nicht ganz sicher. Wer kann sich schon merken, was auf 1000 Seiten alles geschrieben steht? 1000 Seiten, die in Wirklichkeit, also in menschenfreundlicher Formatierung, wohl 1500 Seiten entsprechen würden. Schon die Unterstreichungen, die der Rezensent vorgenommen hat, geben zusammengenommen die Länge eines durchschnittlichen deutschen Debütromans. Wie also soll er da die Stelle finden, in der der Unterschied zwischen Städtwelt und Bruchwelt so anschaulich beschrieben wird? Auch ist ihm nicht ganz klar, ob Kerstin Waldmann als eine Art Medium funktioniert, die von Renate Hofer dazu eingesetzt und von Ärzten einer speziellen Operation unterzogen wird, um einen ersten Kontakt zu dieser Städtwelt herzustellen, zu den DX und den DY, die diese Städtwelt bevölkern. Sicher ist sich Lehmkuhl aber immerhin, dass Renate sich Kerstins entledigt, als die Pläne zur Maschine weit genug fortgeschritten sind. Bevor sie ihr die Kehle durchschneidet, hält Kerstin einen, wie es heißt, Lebensentsagungsmonolog. Und allein für dieses Wort hat es sich fast schon gelohnt, die, um einmal so exakt zu sein wie ein Mathematiker, 966 Seiten samt Danksagung gelesen zu haben.
Kerstin lächelt, die Augen immer noch geschlossen, und sagt, etwas lauter jetzt,
jetzt hast du's. Schieß also, oder, na, ist es wie im Mafia-Film, ein Draht und du würgst mich tot? Ich würde ungern ersticken. Es dauert so lange.
I got ice in my veins, blood in my eyes, hate in my heart, love in my mind. I seen nights full of pain, days are the same. You keep the sunshine, save me the rain. I search for...
Skirmionen, das sind, so erklärt es der Physiker Patrick, Renate Hofers erste große Liebe, winzige Wirbel, nur einige Nanometer groß, die zugleich die Eigenschaft besitzen, ungeheuer stabil zu sein. Ob es sie wirklich gibt, außerhalb des gleichnamigen Buches, oder ob sie eine besonders schöne poetische Idee sind und ihr Name eine Verbeugung ist vor einem Helden Dietmar Darz, dem Physiker Tony Skirm, der in Skirmionen oder A Fucking Army eine relativ wichtige Rolle spielt, obwohl er in Wirklichkeit 1987 gestorben ist, sei dahingestellt. A Fucking Army, der zweite Teil des Romantitels, geht zurück auf einen Ausspruch von Vexus Texas, einem jungen Mann, dem Renate auf ihrer ersten Flucht begegnet und von ihrer Maschinenidee erzählt. Eine verflixte Armee brauche sie, um diese Idee ins Werk zu setzen. Davon, so fasst es sich zumindest Tobias Lehmkuhl zusammen, handelt Dietmar Darz' Roman. Davon und im zweiten Teil vom Leben in dieser Maschine, die eigentlich eine Stadt ist und in ihrer Grundanlage keineswegs so stabil, wie man mit Blick auf die kleinen Zauberwirbel erwarten würde. Das ist die äußere Handlung und sie ist so spannend wie wendungsreich. Vielstimmig erzählt, mit geschickten Tempowechseln und vor allem mit viel Witz. Oder hätten Sie gedacht, dass man Merkel und Maggi in einem Satz unterbringen kann?
In eine Dose Ravioli der Marke, ein Teller der Lebensmittelfirma Maggi, passen zu der Zeit, als Angela Merkel nur mehr so gerade eben noch die fähigste Satrapin eines ruderlosen Riesenreiches ist, ihre Frist auf diesem äußerst undankbaren Posten aber langsam abläuft. Zu der Zeit also, in der die Magnetin die Adressen von Miss Horst und Herrn Susi endgültig verbummelt, von denen sie zuletzt wenigstens noch die alten Postleitzahlen in der Bruchwelt wusste, ungefähr 340 Gramm Teig, Hackfleisch und Tomatensauce.
Maggi, Merkel und magnetische Miniwirbel, passt das überhaupt zusammen? Science-Fiction mit Tomatensauce? Gerade darin liegt wohl das Geheimnis guter Science-Fiction, wie generell von guter Literatur. Dass sie den Finger am Puls der Gegenwart hat und ein Gespür dafür besitzt, was folgen kann. Literatur ist keine Wahrsagekunst, sie will gar nicht prophetisch sein. Aber sie eröffnet einen Möglichkeitsraum, einen Raum, in den wir uns hineinträumen können und uns im besten Fall darauf vorbereiten, auf das, was auch immer da kommen mag. Zumindest diejenigen unter uns, die jenen Dartschen Wissensdurst verspüren, von dem Captain Kirk alias William Shatner laut einer Anmerkung auf Seite 957 von Skirmionen oder A Fucking Army so beseelt singt.
She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I...
Tobias Lehmkuhl war das über Skirmionen oder A Fucking Army von Dietmar Darz. Erschienen ist der 976 Seiten umfassende Roman im Verlag Mattes und Seitz Berlin. Er kostet 38 Euro. Das war der Büchermarkt. Hier im Programm geht es weiter mit Wissenschaft im Brennpunkt und der Frage, wie gefährlich Islands Vulkane sind. Mein Name ist Wiebke Poromka. Danke fürs Zu- und Weiterhören.